NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Die rassistisch motivierten Mordanschläge von Hanau stehen heute natürlich im Mittelpunkt der kommenden halben Stunde in Beiträgen, Analysen und einem Kommentar. Außerdem berichten wir über die Finanzplanung der Europäischen Union, den Haushalt für die kommenden 7 Jahre. Das ist Hauptthema eines Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Und dann geht's noch um das Urteil gegen die Verantwortlichen für den spektakulären Diebstahl einer 100 Kilo schweren Goldmünze aus einem Berliner Museum. Als erstes aber nach Hanau. Gestern Abend hat dort ein 43-jähriger Mann an 2 Shisha-Bars Schüsse abgefeuert. 9 Menschen wurden dabei ermordet. Später fand die Polizei die Leichen des mutmaßlichen Täters und seiner 72-jährigen Mutter. Der Generalbundesanwalt hat die Angelegenheit schnell an sich gezogen, denn für die Ermittler steht fest, die Anschläge haben einen rassistischen Hintergrund. Bundes- und Landespolitiker haben im Lauf des Tages bestürzt reagiert und die Bundeskanzlerin hat am Mittag Stellung genommen.
Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Morden von Halle.
Ja, nach und nach kommen Einzelheiten der Morde in Hanau heraus. Und auch wenn man die Trauer um die Opfer und ihre Familien jetzt in den Vordergrund stellen muss, man will ja doch verstehen, was passiert ist und warum. Darüber habe ich vorhin mit unserem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg gesprochen und habe ihn gefragt, nach dem, was man jetzt weiß, war es ein rechtsterroristischer Anschlag?
Es war auf jeden Fall ein Anschlag aus einer rassistisch fremdenfeindlichen Motivation heraus. Ich denke, davon können wir ausgehen. Wenn man sich anschaut, was der Mann hinterlassen hat, nämlich ein 24-seitiges Manifest, in dem er ein rassistisches, fremdenfeindliches Weltbild entwickelt, bis hin eben zu dem Punkt, dass er seine Überzeugung äußert, dass die Menschen, die zu uns ins Land kommen, getötet werden müssen, und bis hin zu Fantasien, die er entwickelt, ganze Ethnien weltweit auslöschen zu müssen. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass das auch seine Motivation für diese Taten gewesen ist.
Was weiß man denn sonst über den Täter, außer dass dieses Manifest jetzt ans Licht kommt?
Ja, so sehr viel eigentlich noch nicht. Schon gar nicht, was er in den vergangenen Jahren gemacht hat oder unmittelbar bevor er diesen Anschlag verübt hat. Wir wissen, er war 43 Jahre alt. Wir wissen, er lebte in Hanau. Wir wissen, er gibt so ein paar biografische Angaben in diesem Manifest auch, dass er mal eine Banklehre gemacht hat, dass er mal BWL studiert hat. Aber ansonsten wissen wir eigentlich nur von den Sicherheitsbehörden, dass er als Extremist nicht aufgefallen ist, dass er ein unbeschriebenes Blatt gewesen ist, sowohl für den Verfassungsschutz als auch für die Polizei. Er war besessen von Verschwörungstheorien, hat deswegen auch mehrfach Anzeige erstattet bei der Polizei, weil er der Überzeugung war, dass es eine unsichtbare Geheimorganisation gibt, die die Menschen in Deutschland ausspioniert und auch sein eigenes Gehirn manipuliert. Aber das war eben so wirr, dass das nie ernst genommen wurde.
Nach dem, was man jetzt heute Abend weiß, hat er alleine gehandelt?
Es sieht danach aus, zumindest fahndet die Polizei nicht nach weiteren Tätern. Allerdings steht natürlich die Frage im Raum, ob es Mitwisser gegeben hat, Personen, denen er mitgeteilt hat, dass er diesen Anschlag verüben wird, oder gar Unterstützer. Und um das zu ermitteln, muss man vor allem die Speichermedien auswerten, die bei ihm beschlagnahmt worden sind, sein Internetverhalten nachvollziehen, ob er sich in einschlägigen Foren im Internet herumgetrieben hat. All das braucht allerdings eine gewisse Zeit.
Ja, das ist ja die Frage, die sich wahrscheinlich als nächstes stellt. Wieso ist das alles nicht aufgefallen, wenn sich so ein Weltbild, so ein gewalttätiges Weltbild auch über Jahre womöglich aufgebaut hat?
Ja, er hatte ja in der Tat sogar ein Mitteilungsbedürfnis der Öffentlichkeit gegenüber, hat eine eigene Homepage betrieben, auf der er mehrere Videos hochgeladen hatte und seine Verschwörungstheorien da eben auch präsentiert hat. Aber das allermeiste davon ist eben von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das Internet ist voll mit Verschwörungstheorien. Und so jemand muss eben als Rassist erst einmal auffallen und etwas strafrechtlich Relevantes tun, um dann eben auch ein Fall für die Sicherheitsbehörden zu werden. Und das ist in diesem Fall halt nicht passiert. Für mich nach jetzigem Stand der Dinge auch nachvollziehbar nicht passiert.
Der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg, vielen Dank für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und er beobachtet die Situation natürlich auch in den kommenden Stunden. Ja, Hanau, von dort haben wir lange Zeit nichts gehört. Und jetzt das, die 20 Kilometer östlich von Frankfurt liegende 90.000 Einwohnerstadt steht seit heute unter Schock. Frank Angermund.
Fassungslosigkeit herrscht in Hanau. 11 Tote hat es in der letzten Nacht gegeben. Laut dem hessischen Innenministerium hat ein 43-jähriger Mann zunächst auf Gäste einer Shisha-Bar in der Innenstadt geschossen. Dann fuhr er in den nahegelegenen Stadtteil Kesselstadt. Dort schoss er auf ein Auto und auf die Gäste eines Kiosks, erzählt Betreiber Kemal Kocak.
Wo ich hingefahren bin, ist die Polizei auch gekommen mit mir rein. Die waren ja auch unter Schock. Blutbad war da. 10 Menschen angeschossen, 3, 4 waren tot. Alle haben geschrien, ein Mädchen war da, die war schwanger, die war auch im Bad drin. Die hat sich rausgerettet, ich weiß nicht wie. Waren insgesamt 6 Menschen tot. Mein Neffe war drin, eine Mitarbeiterin war drin, alle tot.
Insgesamt werden 9 Menschen erschossen, einer schwer und weitere leicht verletzt. Spezialkräfte der Polizei stürmen später die Wohnung des mutmaßlichen Täters, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth.
Bei der Betretung und Durchsuchung der Wohnanschrift durch das Spezialeinsatzkommando wurden 2 weitere Personen tot aufgefunden. Hierbei handelt es sich um die 72-jährige Mutter und den vermeintlichen Täter selbst. Beide wiesen Schussverletzungen auf, die Tatwaffe wurde bei dem vermeintlichen Täter gefunden.
Die Zahl der Toten liegt damit schließlich bei 11. Die meisten Opfer sind jung und haben einen Migrationshintergrund. Bei dem Täter handelt es sich um einen 43-jährigen Hanauer. Er verfügt über eine Waffenbesitzkarte. In zahlreichen Internetvideos hat er versucht, krude Verschwörungstheorien zu verbreiten. Nochmal Hessens Innenminister Beuth.
Erste Auswerteergebnisse der Homepage des vermeintlichen Täters deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv hin.
Doch weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei ist der mutmaßliche Täter bekannt gewesen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zeigt sich in Hanau bestürzt.
Das verändert alles, nicht nur für diese Stadt, sondern auch für unser Land. Wir sind erschüttert, wir stehen fassungslos vor dem, was dort passiert ist.
Der hessische Ministerpräsident spricht auch die zahlreichen Menschen in Hanau an, die einen Migrationshintergrund haben.
Ich weiß, dass die jetzt Angst haben. Ich möchte Ihnen sagen, ich verstehe das. Aber umso mehr gilt, dass wir alles tun, alles, was wir können, um gegen Rassismus, gegen Hetze und Hass anzutreten.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe übernimmt die Ermittlungen. Am Abend werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesinnenminister Horst Seehofer und Justizministerin Christine Lamprecht zu einer Mahnwache auf dem Hanauer Marktplatz erwartet.
Und das wird nicht die einzige Mahnwache in Deutschland sein. Vielleicht noch mal ein paar Sätze zu den Toten, zu den 9 Toten, mal abgesehen vom Täter und seiner Mutter. Die 9 Tote, alle 9 Toten, hatten einen Migrationshintergrund. Das sagt der Generalbundesanwalt. Unter ihnen seien ausländische und deutsche Staatsangehörige. Die türkische Botschaft in Berlin bestätigt, dass unter den Opfern 5 türkische Staatsangehörige sind, und das bosnisch-herzegowinische Generalkonsulat in Frankfurt meldet, dass einer der Erschossenen ein Bosnier war. Nach diesen Anschlägen von Hanau hat Bundesinnenminister Seehofer heute Trauerbeflaggung für ganz Deutschland angeordnet. Diese Fahnen auf Halbmast sind ein äußeres Zeichen für Trauer und Entsetzen, das auch die politischen Reaktionen in Berlin heute bestimmt. Von dort Barbara Kostolnik.
Bei allem Entsetzen herrscht Einigkeit im politischen Berlin.
Heute ist ein überaus trauriger Tag für unser Land.
An diesem schrecklichen Tag.
Ein ganz schrecklicher Morgen.
Tag der tiefen Trauer.
Ein erneuter Tag der Trauer und des Zorns.
Politiker und Politikerinnen aller Parteien zeigen sich erschüttert und fassungslos ob der Morde von Hanau. Die Bundeskanzlerin hatte bereits am Morgen sehr deutliche Worte gefunden.
Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.
Auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer spricht von Paris aus von einem Gift des Rechtsextremismus und zieht daraus ihre Schlüsse. Keine Zusammenarbeit, sagt Gramp-Karrenbauer, mit der Partei, die zum Teil rechtsextreme, ja Nazis in ihren eigenen Reihen dulde.
Das ist auch meine Aufgabe, die ich auch als Vorsitzende der CDU sehe. Und deswegen, wir haben einen ganz harten Beschluss, keine Kooperation, keine Zusammenarbeit in keiner Form mit der AfD. Und wie wichtig das ist, diese Brandmauer zu halten, das sieht man an einem Tag wie Hanau.
Bei der AfD hatte man die Morde sehr schnell verurteilt, per Twitter. Sagen wollte man zunächst nichts. Später äußert sich der Fraktionschef Alexander Gauland dann doch. Der Täter sei völlig geistig verwirrt gewesen und
Rassismus in der Form ist natürlich auch geisteskrank, ist doch völlig klar.
Unterdessen werden die Rufe nach Maßnahmen gegen extremistischen Terror lauter. Grünen-Chef Robert Habeck fordert einen Krisenstab im Kanzleramt gegen Rechtsextremismus und kritisiert lautstark, dass in den vergangenen Jahren der rechtsextremistische Terror relativiert worden sei.
Immer wieder zu sagen, ja, wir haben genauso ein großes Linksextremismusproblem wie ein Rechtsextremismusproblem, wohl wissend, dass über 200 Menschen seit 1990 von Nazis ermordet worden sind. Das ist Relativierung par excellence und ich hoffe, dass damit jetzt Schluss ist.
Vor Ort im hessischen Hanau verspricht Bundesjustizministerin Christine Lambrecht:
Wir werden mit Hochdruck aufklären.
Auch die Bundeskanzlerin hatte bereits am Morgen eines sehr deutlich gemacht. Es werde alles unternommen, um die Hintergründe der entsetzlichen Tat bis ins Letzte aufzuklären.
Informationen von Barbara Kostolnik für das Echo des Tages. In ganz Deutschland gibt es heute Abend in diesen Minuten Mahnwachen wegen der Hanauer Anschläge. Politiker versammeln sich mit Trauernden, um der Opfer zu gedenken. Beispiel Hamburg. Hier haben CDU und Grüne ihren Wahlkampffinale abgesagt, denn am Sonntag sind dort Wahlen, ebenso wie der erste Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD. Stattdessen sollen die Bürgerinnen und Bürger der Anschlagopfer gedenken und gegen rechts demonstrieren, so Tschentscher. Ähnlich haben sich in Hamburg auch Linke und Liberale geäußert. Ja, was ergibt sich darüber hinaus aus den Hanauer Morden? Hier ist die Meinung von Georg Schwarte.
Nie wieder. Gerade erst gehört. Hundertfach. Nie wieder Faschismus. Nie wieder Rassenwahn. Aber aus nie wieder wird dieser Tage nicht schon wieder. Kassel. Ein Regierungspräsident wird ermordet. Abgeknallt, weil er gegen Faschisten aufstand. Halle. Eine Synagoge wird angegriffen. In Deutschland, wo einst Synagogen brannten. Hanau. 9 Menschen ermordet. Wahllos. Wer jetzt Angst bekommt, bekommt sie zu Recht. Rechtsterrorismus bedroht jeden Menschen, der in diesem Land lebt. Das sagt der deutsche Außenminister im Jahr 2020. Nie wieder? Ja, wir sollten trauern heute. Wir sollten uns entsetzen, aber wir sollten jetzt auch zornig werden. Es geht um unser Land. Eine Demokratie muss wehrhaft sein gegen jene, die sie hassen. Die nicht mögen, dass hier Menschen lieben, leben und aussehen dürfen, wie und wo sie wollen. Wir sollten zornig werden, dass Bürgermeister, Stadträte uns nicht mehr vertreten wollen, weil sie Angst haben müssen vor Extremisten. Es geht um unser Land. Wir sollten zornig werden, wenn der Präsident des Zentralrates der Juden den Justizbehörden eine Sehschwäche auf dem rechten Auge attestieren muss. In unserem Land. Nie wieder? Der Bundestagspräsident Schäuble sagt, solche Wahnsinnstaten geschehen nicht im luftleeren Raum. Sie wüchsen in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima. Der Mann weiß, wovon er redet, weil auch er es riechen und hören kann, das vergiftete gesellschaftliche Klima, auch in den deutschen Parlamenten. Niemand behauptet, der Faschist Björn Höcke von der AfD trage die Schuld an dem konkreten Irrsinn von heute, aber Hetzer wie Höcke, ach so tapfere Tabubrecher von der AfD mit ihrer Messermänner- und Kopftuchmädchen-Lyrik und ja, auch Angstautoren wie Sarrazin, sie alle müssen sich an einem Tag wie heute sagen lassen, ihr habt Hass gesät. Ihr wart Brandstifter. Ihr habt mit eurem Slogan von der Erweiterung des Sagbaren die Erweiterung des Machbaren mit möglich gemacht. Hass ist ein Gift, sagt die Kanzlerin. Unsere Demokratie muss die Giftmischer benennen und verurteilen können, wo es möglich ist. Es geht um unser Land. Trauer und Entsetzen reichen längst nicht mehr. SPD-Generalsekretär Klingbeil will den Aufstand der Anständigen. Aber vielleicht müssen wir dazu erst einmal aufwachen aus dem Traum, dass unsere Demokratie sich schon irgendwie selbst schützen kann.
Der Kommentar im Echo des Tages von Georg Schwarte. Anderes Thema. Noch gut 4 Monate, dann übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Und spätestens dann muss klarer sein, wie es aussieht mit den europäischen Finanzen der kommenden 7 Jahre. Um genau die dreht sich ein EU-Sondergipfel, der momentan läuft. Ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs und der sich befassen muss mit einem komplizierten Thema. Besonders nach dem Brexit. Denn die Briten fallen ja in Zukunft aus. als Nettozahler. Astrid Korall in Brüssel, wer springt denn eigentlich ein für die Briten?
Ja, zunächst mal ist dieses Brexit-Loch ziemlich groß. Geschätzt 60 bis 75 Milliarden Euro fehlen in den kommenden 7 Jahren im Haushalt durch den Austritt der Briten. Und gemäß der bisherigen Beitragsrechnung müssten vor allem die Nettozahler dafür aufkommen. Also die Länder, die mehr in die EU-Kasse einzahlen, als sie letztendlich daraus wieder zurückbekommen. Und es ist vor allem Deutschland, das den größten Batzen zu tragen hätte. Die Bundesregierung rechnet somit rund 10 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr nur durch den Brexit. Und die anderen Länder und auch Deutschland, die für den Brexit aufkommen müssen, also zum Beispiel auch Dänemark oder Österreich, die sagen, wenn wir das schon leisten müssen, dann wollen wir auch weiterhin unsere Rabatte auf unsere Beiträge haben. Also, dass diese Beiträge wie bisher auch etwas abgesenkt werden. Aber auch das ist umstritten und Thema hier beim Sondergipfel.
Abgesehen davon hat die Kommission ja hochtrabende Pläne. Ich sage nur mal als Stichwort der European Green Deal. Ist da die Finanzierung eigentlich klar?
Nein, das ist sie überhaupt nicht. Also Beispiel European Green Deal, da setzt zum Beispiel Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch auf Geld der Mitgliedstaaten und aus dem EU-Haushalt, um das zu finanzieren. Dafür müssen sich aber erstmal alle Staaten einigen und sagen, okay, wir geben auch wirklich wesentlich mehr für den Klimaschutz aus. Wir wollen das nicht nur, sondern wir machen das auch. Und dann soll ja auch Geld bereitgestellt werden, zum Beispiel für Forschung und Entwicklung, für den Außengrenzschutz, die Verteidigung, die Digitalisierung und einige weitere sogenannte Zukunftsthemen. Das wird aber auf der anderen Seite natürlich schwierig, wenn gleichzeitig einige Staaten sagen, wir wollen unsere Beiträge für die EU-Kasse nicht erhöhen, das soll nicht angehoben werden. Und andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, wiederum finden, dass auf keinen Fall etwa im Bereich der Landwirtschaft gekürzt werden soll. Oder die Osteuropäer auch sagen, naja, bei den Hilfen für die strukturschwachen Regionen, da darf aber auch nichts gestrichen werden. Also, das ist eine wirklich schwierige Ausgangslage, zumal man ja auch sagen muss, am Ende müssen alle dem neuen Haushalt zustimmen. Das heißt, wenn nur einer von den Staaten ausschert, dann wird auch erstmal nichts daraus.
Und dieser Gipfel jetzt heute, bringt der absehbar das Ergebnis, mit dem alle leben können, schon?
Ja, davon geht eigentlich niemand wirklich aus, weil die Positionen im Moment noch deutlich auseinander liegen. Charles Michel, das ist der EU-Ratspräsident, der auch die Verhandlungen heute leitet, der hat zwar erklärt, er habe gleich mal mehrere Hemden eingepackt und die Brüsseler Verkehrsbetriebe, die haben auch die Stationen rund um das Ratsgebäude bis Samstag gesperrt. Aber dass bei diesem Gipfel tatsächlich jetzt schon eine Einigung zustande kommt, ist unwahrscheinlich. Manche sagen auch, man hat auch in der Vergangenheit immer mehrere Treffen gebraucht, bis der Haushaltsrahmen dann letztendlich stand. Und das wird diesmal wahrscheinlich auch nicht anders sein.
Ja klar, es geht um 7 Jahre, den Haushalt für diese Zeit und sehr, sehr viel Geld aus europäischen Töpfen. Der EU-Sondergipfel zu den Finanzen aus Brüssel. Astrid Korall war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Zurück nach Deutschland. Staatliche Hartz-IV-Leistungen sind an Bedingungen geknüpft. Logisch. Und auch wenn Sozialverbände die Hartz-IV-Sätze als zu gering einstufen, immer wieder fordern Jobcenter Geld zurück von Leistungsempfängern. Doch derlei Rückforderungen kosten die Behörden oft mehr, als sie einbringen. Das geht heute hervor aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken im Bundestag. Einzelheiten von Frank Eichmann.
Eigentlich ist die Sache klar. Hat ein Jobcenter ein zu hohes Arbeitslosengeld II überwiesen, fordert es die Summe später wieder zurück. Fast 3 Milliarden Euro waren es im Jahr 2018 und um diese 3 Milliarden Euro zurückzuholen, wurden Verwaltungskosten in Höhe von 233 Millionen Euro aufgewendet. Weil viele Bezieher von Hartz IV das Geld nicht sofort zurückschickten, sagt die linken Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschel.
Das ist ja häufig kein böser Wille, weil bei Hartz-IV-Empfängern ist es ja so, dass im Normalfall jeder Euro auch ausgegeben wird. Dann kommt praktisch die Rückforderung, dann wird die nicht sofort bezahlt, dann kommt die Mahnung und als nächsten Schritt wird dann unter Umständen noch ein Vollstreckungsbescheid geschickt. Und das sind natürlich administrative Aufwände, die da dahinter stecken.
Nur ist es ein Unterschied, ob es um hunderte Euro geht oder, und das ist der Mindestwert einer Mahnung, um 7 Euro. Auch die versuchen die Jobcenter aktiv zurückzuholen und da stehen den Verwaltungsaufwand und Ertrag durch die Rückzahlung in keinem vernünftigen Verhältnis, vermuteten die Linken im Bundestag, fragten bei der Bundesregierung nach und die räumte in ihrer Antwort ein, was linken Arbeitsmarktexpertin Ferschel so zusammenfasst.
Also insbesondere bei den Kleinstbeträgen bis 25 Euro, die zurückgefordert werden, ist es so, dass der Verwaltungsaufwand mehr als 7-mal so hoch ist. Wenn man weitergeht bei Kleinbeträgen bis 50 Euro, ist der Verwaltungsaufwand 4-mal so hoch. Und selbst bei Forderungen, die bis zu 100 Euro bestehen, sind die Verwaltungsausgaben immer noch doppelt so hoch.
Wenn also die Jobcenter sich bei Kleinbeträgen bis 25 Euro gut 3 Millionen Euro zurückerstatten lassen wollen, dafür aber gut 24 Millionen Euro an Aufwand ausgeben mussten, dann klingt das unvernünftig. Bislang aber sind alle Anläufe gescheitert, eine Bagatellgrenze einzuführen, unter der die Rückzahlungsforderungen erlassen werden. 50 Euro. Mit diesem Antrag scheiterten Linke und Grüne vor einigen Monaten im Bundestag. Es bleibt dabei,
dass auch Kleinstbeträge zurückgefordert werden. Ich sag mal einfach, um auch das Disziplinierungsinstrument Hartz IV letztendlich seinen Schrecken entfalten zu lassen, so würde ich es mal formulieren. Auf der anderen Seite aber da deutlich weniger Einnahmen dahinterstehen, sodass es auch haushaltspolitisch wirklich Unfug ist. Und das hat sich in der Kleinen Anfrage mit den Ergebnissen bestätigt.
Ein weiterer Anlauf auf Gesetzesänderung wird der Kleinen Anfrage folgen. Auch wenn Susanne Ferschel zu den Chancen sagt:
Ich schätze die nach wie vor als gering ein. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber natürlich werden wir es auf alle Fälle nochmal versuchen.
Frank Eichmann bleibt an diesem Thema dran. 60 Cent am Tag. Dafür bekommen Sie, wenn Sie Glück haben, gerade mal 2-3 Brötchen oder eine halbe Kugel Eis. Für 60 Cent am Tag kriegen Sie aber auch gut 20 Fernsehprogramme, über 60 Radiosender, dazu Mediatheken und Online-Informationen rund um die Uhr. Dieses ganze Paket umfasst das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik, also auch das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Finanziert werden die dahinterstehenden Sender durch Beiträge aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Dieser Rundfunkbeitrag ist seit über 10 Jahren stabil. Ab dem kommenden Jahr aber soll er steigen auf 18,36 Euro pro Monat. Das empfiehlt heute die zuständige Kommission. Daniel Buß.
Die Finanzkommission KEF unterbietet damit deutlich den Finanzbedarf, den zuvor die Sender berechnet hatten. Einige Rundfunkanstalten hätten zu viel veranschlagt für ihr Personal. Die Sender könnten außerdem noch stärker sparen, etwa bei der IT und indem sie Studios besser auslasten. Außerdem geht die KEF davon aus, dass der Rundfunkbeitrag mehr bringt, unter anderem weil für neue Mobilitätskonzepte, also Carsharing und Sammeltaxis, mehr gewerbliche Autos gebraucht würden, für die ebenfalls Rundfunkbeiträge anfallen. Die Sender betonen, die frühere Rundfunkgebühr und der heutige Rundfunkbeitrag seien nun 12 Jahre lang nicht angehoben worden. Derzeit würden zudem Rücklagen aufgebraucht, die seien aber zum Jahresende weitestgehend weg. Außerdem liefen bereits Sparprogramme, darunter eine tiefgreifende Strukturreform. Der ARD-Vorsitzende Tom Buro betonte, man werde weiterhin das bestmögliche Programm anbieten. Dabei gelte es aber nun auch, Prioritäten zu setzen. Damit der Rundfunkbeitrag überhaupt steigt, müssen noch die Länder zustimmen.
Da haben sich im Jahr 2017 die meisten ungläubig die Augen gerieben. In einer Märznacht des Jahres haben Diebe eine 100 Kilo schwere Goldmünze entwendet aus dem Berliner Bode-Museum. Diese riesige Münze ist mehrere Millionen Euro wert, sagen Fachleute. Sie ist bis heute verschwunden. Immerhin hat die Fahndung etwas ergeben. Die mutmaßlichen Täter wurden gefasst und standen bis heute vor Gericht. Heute gab es das Urteil vom Berliner Landgericht. Ulf Morling.
Wegen schweren gemeinschaftlichen Diebstahls der Goldmünze im Berliner Bode-Museum wurden 3 der 4 Angeklagten zu Jugendstrafen bis zu 4,5 Jahren verurteilt. Der 4. Angeklagte wurde freigesprochen. Die Indizien reichten nicht für eine Verurteilung, so die Vorsitzende Jugendrichterin, Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Bei den 3 verurteilten Angeklagten hat das Gericht sich darauf gestützt, dass entweder an Werkzeugen DNA gefunden wurde oder an anderen Mitteln, zum Beispiel einem Goldzettel, dass da DNA gefunden wurde, dass das der Tat unmittelbar zugeordnet werden konnte, während man bei dem 4. Angeklagten keine unmittelbaren individuellen Spuren gefunden hat, sodass man dort nach Auffassung des Gerichts eine Beteiligung an dem Diebstahl nicht nachweisen konnte.
Im März 2017 war die 100 Kilo schwere Goldmünze durch ein ungesichertes Fenster des Berliner Bode-Museums gestohlen worden. Die Münze wurde von der direkt am Museum vorbeilaufenden S-Bahn-Trasse heruntergeworfen. Eine Schubkarre wurde unter anderem beim Einbruch benutzt. Seitdem ist die Münze nicht wieder aufgetaucht. Man gehe davon aus, dass die Münze zerteilt, eingeschmolzen und verkauft oder versteckt wurde, hieß es im Urteil. Einer der Angeklagten war Wachmann im Museum, hatte laut Urteil seinem seit der Schulzeit bekannten mitangeklagten Freund den Tipp gegeben und das Fenster des Museums für den Einbruch präpariert. Seine DNA war dort gefunden worden. Zwei der Verurteilten entstammen einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie und sind einschlägig vorbestraft. Eine Haftstrafe wurde über alle drei verurteilten jungen Männer verhängt, weil das Gericht bei allen dreien auf die Schwere der Schuld erkannte. Gerichtssprecherin Jani.
Das Gericht hat das damit begründet, dass es zwar nur ein Diebstahl gewesen sei, aber die Vorsitzende hat das so ausgedrückt, was für ein Diebstahl, wenn nicht dieser, ein echter Coup sozusagen mit einem hohen Beutewert und mit einer spektakulären Tatbegehung. Welcher Diebstahl, wenn nicht dieser, wäre geeignet dafür, hier die Schwere der Schuld anzunehmen? Deswegen sind hier Jugendstrafen verhängt worden.
Nach dem über einjährigen Prozess steht heute mit dem Urteil fest, dass einer der drei direkt beteiligten Diebe bis heute nicht erkannt wurde, obwohl es Videoaufnahmen von der S-Bahn-Trasse gibt, über die der Diebstahl im Museum stattfand. Die Jugendkammer verurteilte mit dem heutigen Urteil die beiden Mitglieder der arabischstämmigen Großfamilie zum Schadensersatz in Höhe von 3,3 Millionen Euro, dem Materialwert der Goldmünze. Von dem Diebstahlserlös würde sicher noch etwas dafür übrig sein, so die Vorsitzende Richterin. Sowohl die Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft werden gegen das Urteil wohl in Revision gehen.
Informationen aus Berlin von Ulf Morling. Darf man nach den rassistisch motivierten Anschlägen von Hanau Karneval feiern? In Hanau selbst ist die Antwort klar. Der Faschingsumzug ist gestrichen für dieses Jahr. Und was ist mit den Karnevalshochburgen? In Düsseldorf will man reagieren mit einem eigenen Motivwagen im Rosenmontagszug. Dieser Motivwagen wird kurzfristig gebaut werden. Das wurde heute bekannt gegeben. Die SPD-Spitze wiederum will einer Feier im Kölner Karneval ganz fernbleiben. Trotzdem hat heute natürlich der Auftakt der tollen Tage angestanden im Rheinland. Also Weiberfasnacht zum Beispiel auf dem Altermarkt in Köln. Jochen Hilgers war dabei.
Vor der eigentlichen Eröffnung um 11.11 Uhr bittet die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker traditionell zu einem festlichen Empfang für die Vertreter des offiziellen Karneval und der Repräsentanten von Stadt und Politik. Wo sonst das erste Alarv des Tages erklingt, gibt es zunächst eine Schweigeminute. Festkomitee-Präsident Kuckelkorn zeigt sich erschüttert über die Ereignisse von Hanau. Er hatte erst am Morgen Details erfahren.
Ich bin sehr traurig und bin sehr bestürzt darüber, dass solche Strömungen in unserer Gesellschaft überhaupt Platz haben und die Möglichkeit haben, sich so in den Vordergrund zu bringen. Der Karneval steht gegen rechts. Der Karneval ist Multikulti, ist vielfältig. Er nimmt die Menschen in den Arm. Alle feiern zusammen, alle leben zusammen, so wie es auch sein muss.
Fast genau pünktlich fällt kurz darauf der Startschuss in den Karneval um 11.11 Uhr. Köln zeigt sich in diesem Moment genau, wofür die Stadt und der Karneval stehen. Der Altermarkt ist zu diesem Zeitpunkt bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele sind schon in den frühen Morgenstunden aus Köln oder nach Köln in die Altstadt aufgebrochen und kommen, wie immer in den vergangenen Jahren, aus allen Himmelsrichtungen.
Wir kommen aus Rosenheim.
Ja, man sieht es ja immer im Fernsehen und es ist schon gute Stimmung hier und deshalb wollten wir es auch einmal miterleben.
Ich bin ja schon seit 2003 hier in Köln, komme aber aus Bayern. Ja, einfach aufgeschlossen sein, fröhlich sein und alles mal mitmachen.
Ich fliege seit 1990 jedes Jahr von Dresden nach Köln zum Karneval.
Köln und seine Gäste aus vielen Ländern, verschiedener Religionen und mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten, das ist für fast alle an diesem Tag ein Statement. Wir sind weltoffen und tolerant und lassen uns auch deshalb den Karneval nicht nehmen.
Ich komme gebürtig von der Ecke dort, deswegen, aber ich denke, wenn man an die Menschen dort denkt und gute Erinnerungen hat, dann ist das in deren und in unserem Sinne.
Aber das wollen die ja bloß, dass man alles absagt, nirgendwo mehr hingeht, das machen wir nicht.
Die Polizei ist wie in jedem Jahr mit einer großen Zahl von Einsatzkräften vor Ort. 1000 Beamte sind es alleine am heutigen Donnerstag. Polizeipräsident Uwe Jakob macht sich wie immer vor Ort ein eigenes Bild.
Wir haben bisher keine Bezüge zu Köln feststellen können.
Wir sind in Alarmbereitschaft, auch schon vor Hanau. Wir sind auf dem rechten Auge nicht blind. Und wir werden weiter wachsam sein.
Viele Musikbands nutzen den heutigen Tag trotz des Trubels zu eindeutigen Botschaften gegen rechts. Wir wollen den Rechten weder die Deutungshoheit noch die Straße überlassen, rufen viele Musiker von den Karnevalsbühnen in Köln.
Jochen Hilgers, soweit das Echo des Tages an diesem Donnerstag. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.